Willkommen allen Zuhörern der Sendereihe Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Volker Niggewöhner und wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und unsere Sendung heute steht natürlich auch ganz im Zeichen dieses Festes der Auferstehung. Wir wollen gleich unter anderem hören, wie man auf den Philippinen Ostern feiert. Doch zunächst stimmen wir uns ein mit einem österlichen Impuls von Pater Hermann Josef Hupka, dem geistlichen Assistenten von Kirche in Not Deutschland.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, es ist Ostern geworden. Diese Tage, die tun uns immer besonders gut. Es geht bergauf, es gibt Licht, es wird langsam warm, alles blüht und es duftet so fein draußen in der Natur. Das darf uns schon geradezu einen ersten Eindruck vom Himmel vermitteln. Da haben wir es natürlich bei uns besonders schön, weil das auch immer gut zusammenpasst, so mit den ganzen Geschehnissen in der Natur. Und dann natürlich die Ostereier und die Osterhasen in den Osternestern für die Kinder. Das ist ja alles doch sehr schön. Und wir werden uns bestimmt auch noch daran erinnern, wie das bei uns gewesen ist, als wir kleine Kinder gewesen sind. Mittlerweile sind wir weit darüber hinaus und haben schon das Festgeheimnis im Eigentlichen ins Auge genommen. Auferstehung, ewiges Leben, das steht hier im Raum. Wir haben es in Deutschland relativ gut. In Mitteleuropa ist im Großen und Ganzen so wirtschaftlich alles in Ordnung. Das möchte uns dann eigentlich auch vermitteln, dass gerade im Umfeld des Festes alles eigentlich schön ist. Schönheit hat etwas Besonderes. Die darf uns immer einen ersten Eindruck vom Himmel vermitteln. Aber das sagt man so einfach dahin. Wir wissen, dass das längst nicht überall so ist. Es gibt Kriegsgebiete, es gibt Katastrophengebiete und es gibt auch so manches Gebiet, wo es ganz anders ist als bei uns. So dürfen unsere Gedanken hinausgehen. Die Ukraine, in den Gaza-Streifen, in den Sudan, den Jemen und verschiedene andere Bereiche. Überall da ist auch Ostern, obwohl man es auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so merken würde. Gerade diese Geschichte im Gaza-Streifen, das ist ja eigentlich ganz nahe an dem Ort, wo die eigentliche Auferstehung am Ostermorgen geschehen ist. Und wenn man da so schaut, was im Vorfeld war, Jesus am Kreuz und dann die Mutter Jesu unter dem Kreuz, das war nicht so schön. Das war extrem schwierig, eines der schwierigsten Dinge, die man überhaupt erleben kann. Und da können unsere Gedanken einmal hinausgehen, wenn es wirklich ernst wird, wie es dann steht um dieses große Fest. Wir können uns hineinversetzen in Maria, wie es ihr wohl ergangen ist. Wir werden sehen, wie sie gekämpft hat, dass sie unter das Kreuz gekommen ist, bei ihrem Sohn sein konnte. Da hat der Herodes nichts mehr zu sagen gehabt. Und die Generäle sind stramm gestanden, als diese Frau gekommen ist. Und was da wohl für eine Kraft dahinter gewesen ist. Liebe ist stärker als alles andere. Das ist hier so deutlich zu sehen. Und so mancher aus den Krisengebieten wird uns ein vergleichbares Zeugnis geben können. Wenn wir hineinschauen in die Kirchengeschichte, vor allen Dingen auch in die Märtyrerakten, Da werden wir immer wieder ähnliche Dinge lesen können, erleben können. Und dann wird berichtet von den Heiligen, wie die hingerichtet worden sind, wie die verbrannt worden sind, wie die geköpft worden sind und wie irgendwelche Soldaten dahinter her waren und dergleichen. Und da würde man jedes Mal denken, jetzt ist Feierabend, jetzt ist es aus. Und dann kommen aber immer wieder auch die großen Glaubenszeugnisse. Und so steht mir vor Augen der heilige Bischof Polycarp, der war 86 Jahre alt, Schüler von dem heiligen Apostel Johannes. Und schließlich kamen da auch die Schergen. Und dann haben sie gemeint, sie müssen den alten Mann jetzt irgendwie umpolen. Seine Antwort war, jetzt habe ich 86 Jahre dem Allerhöchsten gedient. Und meinen Sie, dass ich dem jetzt in den Rücken falle? Da können Sie lange drauf warten. Daraufhin hat man den alten Mann die Treppe heruntergestoßen. Er war dann schwer verletzt. Man hat ihn dann noch vors Gericht gebracht und versucht, ihn hinzurichten. Ist nicht so ganz gelungen. Dann hat man ihn am Ende von verschiedenen Torturen einfach geköpft, hingerichtet, tot. Und da wird jetzt jeder sagen, das ist das Ende. Aber gerade hier, da setzt ja Ostern ein. Wir stehen alle am Anfang eines ewigen Lebens. Und so manche Leute irgendwo in den schlimmen Kriegsgebieten, die werden vermutlich immer wieder ähnliche Dinge erleben. Oder wir können in den Gedanken auch hinausgehen. Da ist die Mutter allein zu Hause. Mittlerweile ist es schon 3:30 und der Bub mit dem Motorrad ist immer noch nicht zurück. Und dann kommt schon auf der Straße draußen wieder so ein Sondersignal und der Mutter bleibt schon schier das Herz stehen. Aber was ist es ein Aufatmen, wenn dann irgendwann so eine halbe Stunde später doch das Geräusch vom Motorrad zu hören ist und das Kind ist wieder zu Hause, alles ist gut gegangen. Jede Mutter wird das wahrscheinlich kennen und nun stellen Sie sich vor, wenn das mal schief geht, das sind Gefühle wie Maria unter dem Kreuz, aber Auferstehung. Ewiges Leben. Wir sehen es eigentlich immer wieder, wie das langfristig ausgeht. Und nicht nur, dass mal irgendwo was passiert. Geht uns doch selber so, wenn wir älter werden, wenn wir krank werden und so. Da könnte man auch meinen, jetzt ist Feierabend. Auferstehung, ewiges Leben. Das wird uns an Ostern so in Erinnerung gebracht. Mein Gedanke, der geht jetzt auch hinaus ans Ende der Welt. Der eine oder andere wird es schon einmal gehört haben. Ich war mal ein paar Jahre Pfarrer in der deutschen Gemeinde in Australien. Da hat es auch Ostern gegeben. Aber da ist alles ein bisschen anders als hier bei uns. Da ist Ostern richtig Herbst. Da fallen die Blätter von den europäischen Bäumen, da wird es langsam kühl. Da könnte es dann, je nachdem, wenn Ostern ein bisschen später ist, könnte schon sein, dass in den Dandenongs der erste Schnee gefallen ist und dass es einfach ein bisschen ungastlich ist, so Oktober- und Novemberwetter und so. Da sieht man an den äußeren Dingen eigentlich nicht so viel. Aber umso deutlicher wird gerade auch unter solchen anderen Umständen, dass es eigentlich um Auferstehung und ewiges Leben geht. Und wenn einem da einmal auch so ein bisschen die Tristesse dieser Welt vor Augen geführt wird, kann man auch da wieder sehen, das ist nicht Endstation. Ich sage immer wieder, wenn es kein Novemberwetter gäbe, dann gäbe es im nächsten Juni auch keine Kirschen. Und das kann uns da schon einmal auch recht bewusst werden, auch wenn man in andere Teile der Welt hineinschaut. Es bleibt nicht so, wenn's belastend ist, sondern das Leben, das geht immer wieder weiter und es soll einmünden in Auferstehung und ewiges Leben. Wir dürfen an diesem Tag sogar durchaus auch unseren Blick auf die Friedhöfe werfen. Und dann können wir uns einmal vorstellen, was wird wohl sein an diesem Tag, wo es richtig losgeht. Jetzt haben wir im Evangelium gehört, was am Grab von Jesus passiert ist. Wie das bei uns sein wird, das ist verborgen im Geheimnis des Glaubens. Aber dass da noch große Dinge im Raum stehen, das ist uns ganz klar verheißen. Und an einem Tag wie heute werden wir wieder dran erinnert. Und das ist es ja, was wir eigentlich feiern. Ostern ist ein Fest. Ostern wird gefeiert. Und da können wir dem Herrn schon dankbar sein für unsere Zukunft in Auferstehung und ewigem Leben. Ob wir es hier jetzt relativ gut haben im Frühling oder ob es kalt ist im Herbst oder ob wir in den Kriegsgebieten und Katastrophengebieten stehen, diese Welt hier ist nur eine kurzfristige Angelegenheit. Bis in 100 Jahren ist hier alles ausgetauscht. Und das, was Ihnen heute gehört, das gehört in 100 Jahren auch irgendjemand anders. Da werden wir dran erinnert, dass wir hier nur vorübergehend sind. Wenn das alles wäre, dann wäre das ganz schön schlimm. Aber es geht weiter. Wir stehen in der ersten Phase des ewigen Lebens. Wir sind hier sozusagen in der Vorbereitung auf den Himmel. Vorpraktikum für den Himmel. Da können wir einüben. Und wenn es dann Zeit ist, dann sollten wir in der Gemeinschaft der Heiligen nicht mehr negativ auffallen. Wir wissen sogar aus der Heiligen Schrift, dass der Herr uns jetzt schon in der Ewigkeit Wohnungen bereitet. Wie werden die wohl sein? Wir wissen eigentlich fast gar nichts, aber wir können davon ausgehen, dass da große Dinge uns erwarten. Wenn es jetzt schon bei Auferstehung von Jesus so gewaltig gewesen ist, so dürfen wir uns einstimmen auf die Gegenwart des Herrn und auf das Sein mit ihm. Ich habe an meinem Auto hinten so ein Schild draufgeklebt. Da steht drauf: Christen können sich freuen. Das Beste kommt noch. Und dazu segne sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Pater Hermann Josef Hrubka, der geistliche Assistent von Kirche in Not Deutschland, war das mit einigen Gedanken zum wichtigsten Fest der Christenheit. Bleiben Sie dran, gleich gehen wir auf Reise auf die Philippinen. Wie Christen dort Ostern feiern, verrät uns dann Pfarrer Ta An Wu, der die deutschsprachige Gemeinde in Manila betreut. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland an diesem Ostersonntag, natürlich auch mit dem Thema Ostern. Andere Länder, andere Sitten und Bräuche oder auch nicht? Wie feiern Christen auf den Philippinen Ostern? Das fragen wir uns heute und die Antworten erhalten wir jetzt von Pfarrer Ta An Wu, dem Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in Manila. Grüß Gott, herzlich willkommen, Herr Pfarrer.
Guten Tag nach Deutschland.
Ja, Herr Pfarrer, manche unserer Hörer werden wohl jetzt bei Ihrem Namen gestutzt haben, weil er weder deutsch noch philippinisch klingt. Und das ist ja auch kein Wunder, denn Sie stammen aus Vietnam. Wie sind Sie denn auf die Philippinen gekommen?
Oh, ich bin zwar in Vietnam geboren, aber 1990 war ich nach Deutschland gekommen. Und nach einem deutschen Kurs trat ich ein in Seminar Diözese Osnabrück. Dann begann ich Theologie zu studieren. Ich wurde dann zum Priester im Jahr 2000 geweiht. Danach in verschiedenen Gemeinden in Lingen, Emsland, Georg-Marien-Hütte bei Osnabrück, dann Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim gearbeitet. 2008 kam ich nach Manila, Philippinen, und nahm an dem Kommunikationstheologiekurs teil. Dann hatte Pater Franz Josef Eilers, ein deutscher SVD.
Steiler, ne?
Ja, der Leiter dieses Programms. Da hat er mich gebeten, in seinem Programm mitzuarbeiten. Ich hatte dann ein persönliches Gespräch mit dem ehemaligen Bischof Dr. Franz Josef Bode, Osnabrück. Er, der Pater Eilers, und der Bischof unterstützte seine Idee. Seitdem arbeite ich an der Päpstlichen Universität San Tomas, Manila, und unterrichte in dem Programm für Theologie für Pastoral und soziale Kommunikation. Nebenbei übernehme ich die Arbeit für eine deutsche Gruppe in Manila. Einmal im Monat feiere ich eine deutsche Messe für sie. Und ich begleitete viele Kurse, Erstkommunionskurse und erwachsene Taube und so weiter. Also eigentlich bin ich kein Pfarrer hier. Die Gemeinde ist nicht registriert, aber ich komme einfach zu Ihnen und einfach eine deutsche Messe angeboten.
Herr Pfarrer, sprechen wir kurz über das Land. Die Philippinen sind das größte christlich geprägte Land in Südostasien und das bevölkerungsmäßig größte katholische Land in Asien mit einem Anteil von 80-85%, glaube ich. Drückt sich die christliche Prägung der Philippinen eigentlich auch im alltäglichen Leben aus?
85% stimmt nicht mehr, würde ich sagen. Seit vielen Jahren entstehen hier einige Sekte oder Kirchen sozusagen. Sie verstehen sich selbst als Christen. Einige kommen vom katholischen Background, andere kommen von den Vereinigten Staaten. Meistens von den neuen protestantischen Kirchen. Einige entstehen aus der Idee von einer unabhängigen philippinischen Kirche. So, ich schätze, die Zahl ist weniger. Wahrscheinlich, wenn es hochkommt, dann 65%. Über die Ausprägung der katholischen Seins im alltäglichen Leben ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Die philippinischen Katholiken sind mehr von den spanischen Missionaren und katholischen Traditionen geprägt. Sie gehen zur Messe, organisieren gern Prozessionen auf der Straße, schmücken die Kirche nach spanischer Art. Wenn sie in einer Wallfahrtskirche vorbeifahren, machen sie ein Kreuzzeichen, aber für die kirchliche Prägung beeinflusst das technische Leben, ist es nicht so sehr bemerkbar. Vielleicht durch neue christliche Bewegungen in den letzten Jahren merkt man etwas. Aber meistens ist es nur für die Leute, die in sind. Das ist meine Beobachtung.
Es kommt, Herr Pfarrer, trotz der christlichen Prägung des Landes auf der Insel Mindanao immer wieder zu Terroranschlägen islamistischer Kämpfer. Was ist der Hintergrund dieser Attacken?
Also der Konflikt ist eigentlich ein Politikum. Besonders, wie Sie schon erwähnt haben, der Konflikt auf Mindanao. Und das ist eine lang wirkende Geschichte in der Vergangenheit. Die Vertreter der Leute dort verlangen die Unabhängigkeit von der Republik Philippines und verstehen sich als Teil von Malaysia, als ihre muslimische Vorfahren. Von Malaysia nach einigen Inseln westlich von Philippines übersiedelten. Hier in Manila sehe ich das Zusammenleben zwischen Muslime und Christen gar kein Problem ist. Muslimische Kinder werden auch in christliche Schule aufgenommen. Sie bekommen Unterrichten über ihre eigene Religion auch dort in der Schule. Das ist so wie ich gesehen habe.
Ja, Herr Pfarrer, vielen Dank für diese einleitenden Worte, für diese Vorstellung Ihres eigenen Lebensweges und auch des Lebens auf den Philippinen. Lassen Sie uns jetzt über Ostern reden. Ostern auf den Philippinen, wie muss man sich das vorstellen? Was ist denn da gleich wie bei uns in Deutschland und was ist vielleicht anders?
Ja, Herr Nicke Wöhne, also die Liturgie ist dieselbe, wie wir in Deutschland kennen. Außer am Karfreitag und in der Nacht vor dem Ostern. Da gibt es eine sozusagen philippinische Elemente. Sie kommen von der Prägung der spanischen Missionaren, also meisten. Zum Beispiel Passerspiel, Prozession mit dem Leichnam Jesu nach seinem Tod, mit den Figuren einiger seiner Jünger und Maria. Dann gibt es an vielen Ecken in der Gemeinde Gruppen, die Lamentation über den Tod Jesu singen. Prozession nach der Auferstehung Jesu-Figur, Maria-Figur, wie sie zusammen, also wieder zusammengeführt sind. Das ist dann also diese eigenen Elemente. Auch die Architektur, die Art, wie die heiligen Figuren Maria, Jesus in der Kirche dargestellt sind immer nach spanische Art.
Ist denn Ostern auch so eine Art Familienfest? Gibt es zum Beispiel so etwas wie die Ostereisuche, wie wir das hier bei uns in Europa, also in Mitteleuropa kennen?
Nein, eigentlich nicht. Also es gibt hier keine Ostereiersuche. Es ist eigentlich kein großes Erlebnis in der Familie. Sie gehen zur Kirche, nehmen an der Liturgie teil und gehen nach Hause. Und manche reiche Leute gehen in die Einkaufszentren. Die Leute hier nennen die Einkaufszentren, die nennen Mall.
Ach so, die haben geöffnet. Die haben geöffnet dann.
Ja, genau. An diesen Tagen öffnen sie auch die Geschäfte. Und für diese reichen Familien, das ist ein Fest sozusagen. Aber für die armen Leute, die gehen nach Hause und verbringen sie die Zeit in ihren armen Familien sozusagen. Für sie ist es ein Fest, also für die reichen Leute.
Vielen Dank, Herr Pfarrer, für diese ersten Eindrücke. Ostern auf den Philippinen. Mehr dazu gleich hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Radio Horeb, Leben mit Gott. In unserer Ostersendung sprechen wir mit Pfarrer Ta-An Wu, dem Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in Manila. Es geht um Osterbräuche auf den Philippinen. Und da, Herr Pfarrer, würde mich mal generell interessieren, wie steht es eigentlich um den Stellenwert des Festes? Bei uns in Deutschland merkt man ja mitunter gar nicht mehr, dass Ostern das wichtigste Fest der Christenheit ist. Wie ist das auf den Philippinen?
Ich glaube, das Problem ist auch hier auf der anderen Weise. Das ist ja kirchliche Tradition. Wir feiern die Liturgie, weil die Kirche sie festlegt. Und da an Ostern haben wir ja ein langes Wochenende und das ist für die Leute hier.
Wie ist es denn mit der Vorbereitung? Wie bereiten sich die Menschen auf Ostern vor? Gibt es da auch eine Fastenzeit, eine besondere Vorbereitung auf Ostern?
Ja, also die innerliche Vorbereitung, ja. Also ich sehe in vielen Kirchen, also die philippinische Kirche bietet sozusagen Rekollektion an und dann auch so ähnlich wie Fastenpredigt in der Kirche. Mhm. Aber Fasten eigentlich ist es noch so, nicht so mehr in ihrem Denken sozusagen. Zum Beispiel, wenn viele kommen gerade aus der Kirche mit dem Aschenkreuz und gehen direkt dann ins McDonald's oder Chicken KFC. Aber die Kirche Also die Pfarrgemeinden und die Kirchen bieten Fastenpredigt an, also um die Leute auf die wesentliche Bedeutung der Fastenzeit zurückzubringen.
Also doch einige Parallelen zu uns. Was aber besonders auf den Philippinen ist, und das schlachten die Medien ja immer aus, da gibt es ja diese ja doch sehr medienwirksam dargestellten öffentlichen Selbstgeißelungen in der Karwoche, und manche Männer lassen sich sogar an ein Kreuz nageln, um die Kreuzigung Jesu nachzuspielen, aber blutig und real eben. Was steckt hinter solchen Ritualen?
Also was Sie gerade gesagt haben, ja, dieses Geschehen ist, passiert in einem Passionsspiel in Pampanga und ist nur dort. Eine Person wurde auch als Jesus gewählt, und dieser Jesus muss dann die ganze Leidensgeschichte buchstäblich durchgehen. Am Ende wird er tatsächlich ans Kreuz genagelt. Ja, das ist es.
Hat das Fest denn auch eine Ausstrahlung auf andersgläubige oder auf nichtgläubige Menschen? Ist die Zeit geprägt oder spüren die Menschen, dass da jetzt doch etwas ganz Besonderes passiert?
Also das kann ich nicht so genau abschätzen, aber aus meiner eigenen Beobachtung ist es so, die anderen Leute sehen an diesem Tag so, dass es für die Christen eine große Veranstaltung ist, und das ist aber keine Nachwirkung oder keine Auswirkung da.
Kommen wir nochmal auf die Liturgie zu sprechen. Dauert die Liturgie länger? Nehmen sich die Menschen mehr Zeit?
Ja, die Liturgie dauert hier, muss ich von meiner eigenen Beobachtung sagen, das dauert hier sehr lang, weil sie so ein paar philippinische Elemente in die Liturgie einbauen.
Deswegen, was wäre denn das? Was wäre denn das, philippinische Elemente? Also
zum Beispiel am Karfreitag, also nach unserer traditionellen Liturgie, dann gibt es Gruppen von den Leuten, die kommen und die singen die Lamentation über den Tod Jesu in einer philippinischen Art, also als Gesang. Es wurde als eine Klage über den Tod Jesu und dann auch als eine Konfession,
Bekenntnis,
dass ihre Sünder dazu geführt haben, dass Jesus tot ist. Also ist eine Art Katechese sozusagen.
Ja, Herr Pfarrer, abschließende Frage. Wie werden Sie, wir sind jetzt natürlich noch etwas vor Ostern, wie werden Sie die heiligen Tage begehen? Wie sehen die Abläufe da bei Ihnen aus?
Also ich, so wie ich gesagt habe, ich habe keine Gemeinde hier in Manila. Ich bin Professor an der Universität Santo Tomas hier in Manila, und dann in der Karwoche und am Ostern feiere ich mit einigen vietnamesischen Priestern und Ordensleuten, die hier in Manila studieren. Und dabei bin ich gefragt, ihnen Input zu geben durch diese Tage. Das ist meine Feier an Ostern. Und wenn die deutsche Messe auf Ostern fällt, so feiere ich mit der deutschen Gemeinde Ostern. Und das mache ich so nach der katholischen Tradition.
Ja, Herr Pfarrer, dann danke ich Ihnen für diese Einblicke in das Osterfest, so wie es auf den Philippinen gefeiert wird. Wünsche Ihnen gesegnete Tage schon mal vorab. Und ich darf Sie ganz am Ende noch um den Ostersegen für unsere Hörer bitten.
Ich danke Ihnen für das Interview. Und vor dem Segen bitte ich um eine ganz kurze Stille. Und dann beenden wir dieses Interview. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir zu und schenke dir sein Heil. Das gewähre dir und allen, die dir am Herzen liegen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vergelt's Gott.
Gut, Ihnen alle und auch den Zuhörern, Zuhörerinnen, Gottes Segen, alles Gute für diese kommende Zeit. Dankeschön.
Mit Pfarrer Tha An Vu, einem Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in Manila, habe ich gesprochen über Osterbräuche auf den Philippinen. Eine frohe Botschaft habe ich jetzt noch für Sie, liebe Hörer von Weltkirche aktuell. Der 61-jährige Karmelit Pater Aurelio Gazzera, der seit über 30 Jahren als Missionar in der Zentralafrikanischen Republik lebt, wurde Ende Februar von Papst Franziskus zum Koadjutorbischof von Bangassou ernannt. International bekannt wurde Pater Aurelio für seinen Einsatz bei Friedensverhandlungen zwischen bewaffneten Gruppen, die er oft unter Lebensgefahr geführt hat. Seine erfolgreiche Vermittlungstätigkeit hat ihm in der Zentralafrikanischen Republik den Namen »Der Mann, der die Gewehre heruntergebogen hat« eingebracht. Pater Aurelio ist ein guter Freund und Projektpartner von Kirche in Not und daher hat er uns und Ihnen auch herzliche Grüße gesendet und bittet vor allem auch um das Gebet für sein schweres Amt.
Bonjour les amis, je suis le Père Aurelio, missionnaire en Centrafrique depuis une trentaine d'années et nommé dernièrement.
Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin Pater Aurelio. Seit mehr als 30 Jahren bin ich Missionar in der Zentralafrikanischen Republik. Und ich wurde kürzlich zum Bischofskoadjutor von Bangassou im Südosten des Landes ernannt. Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik ist noch immer sehr instabil. Und es gibt viele Gebiete, in denen die Rebellen weiterhin ihr Unwesen treiben und das Gesetz diktieren und Unruhe und Chaos bringen. Auch die wirtschaftliche und politische Instabilität ist sehr groß und das Bildungswesen ist schwach. Aber abgesehen von diesen Schwierigkeiten ist es auch ein Land, das gesegnet ist mit einer Kirche, die versucht, allen Menschen Hoffnung, Glauben und Liebe zu bringen. Gesegnet ist das Land auch mit vielen Berufungen, vielen Seminaristen. Die heiligen Messen sind stark besucht. Die Schwierigkeiten bremsen nicht die Begeisterung der Menschen dafür, Jesus zuzuhören und sich von ihm lehren zu lassen. Aber es gibt noch viel Arbeit.
Et dans l'église en détresse soutiennent et accompagnent l'église en Centrafrique depuis.
Kirche in Not unterstützt und begleitet die Kirche in der Zentralafrikanischen Republik bereits seit vielen Jahren. Die Nöte sind riesig und die Gegenwart dieses päpstlichen Werkes ist wertvoll, denn sie ermutigt uns durch die Unterstützung im Gebet, aber auch durch die Werke, unsere Arbeit fortzusetzen. Die Arbeit mit den Katecheten, den Seminaristen, den Schulen und mit allem, was die Kirche in diesem Land mit der Fantasie der Liebe leistet.
Tout ce que la fantaisie de la charité de l'Église en Centrafrique promeut dans ce pays.
Ich bitte Sie alle darum, viel für die Zentralafrikanische Republik zu beten, für die Kirche, die Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Einwohner sind unter 18 Jahren alt. Beten Sie weiterhin und unterstützen Sie uns. Ich bete für Sie alle, für jeden einzelnen unserer Zuhörer, für die Wohltäter dieses großartigen Werkes Kirche in Not. Möge Gott Sie segnen.
Merci, que Dieu vous bénisse.
Der neue Bischof von Bangassou in der Zentralafrikanischen Republik, Aurelio Gazzera, grüßt alle Hörer und Wohltäter von Kirche in Not. Wenn Sie mehr über seinen Friedensdienst in der Zentralafrikanischen Republik erfahren möchten, sei Ihnen das Buch »Selbst wenn Sie mich töten, sterbe ich nicht« von Eva Maria Kollmann empfohlen. Den reich bebilderten Augenzeugenbericht können Sie im Bestelldienst des Hilfswerks erwerben unter www.kircheinnot.de. Herzlich darf ich Sie noch einladen zum nächsten Rosenkranz von Kirche in Not auf Radio Horeb am kommenden Donnerstag, 4. April, wie gewohnt, abends um 19.10 Uhr. Ihnen allen noch einen gesegneten Ostersonntag. Aus dem Kirche in Not Studio in München verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.